Mit Vollgas in die neue Saison. Sebastian Vettel ist der erste Sieger in der Formel 1 2018. Wer hätte das nach der überlegenen Pole-Runde von Lewis Hamilton am Samstag gedacht? Unser Jonas auf jeden Fall nicht.
Ich sag, es gibt mal eine richtig coole Nummer in Australien und es gibt einen Heimsieg. Daniel Ricciardo, der setzt sich da in einem relativ konfusen Rennen an der Spitze, wo noch alle nicht so ganz wissen, was sie machen müssen, durch. Und ja, behält einfach kühlen Kopf.
Das ging leider daneben. Eine Strafe beraubte Daniel schon weit vor dem Rennen aller realistischen Siegchancen. Aber zum Glück rettete Stefan unsere Tippehre.
Egal wie gut Mercedes ist, Australien ist eine eigene Geschichte. So ein bisschen das Typische, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. 5 € ins Straßenschwein. Vettel gewinnt in Australien.
Aber wie konnte es dazu kommen? Und war es am Ende nur Glück? Die Antworten liefert unsere große Rennanalyse zum großen Preis von Australien.
Hallo liebe Zuschauer von motorsportmagazin.com. Wir melden uns mal wieder zurück. Christian ist nämlich wieder zurück aus Australien. Langer, langer Flug war's. Und wir wollen mit euch jetzt nochmal zurückblicken auf das Rennwochenende Down Under und vor allem natürlich die spannende Geschichte dahinter, wie Sebastian Vettel dieses Rennen denn gewinnen konnte. Eine kurze Analyse hat euch Christian noch schnell vor dem Abflug geliefert. Jetzt hat es ein paar Stunden gedauert, der Flug, bis wir jetzt mal wirklich nachlegen können und euch das nochmal im Detail erklären können. Gut, los ging das Rennen in Melbourne ja erstmal noch relativ normal. Am Start hat sich gar nicht viel getan. Der Kimi hatte mal so kurz ein bisschen die Nase neben Lewis, aber dann war es ja eigentlich eine klare Angelegenheit.
Echt, hatte der die Nase im Lewis?
Ja, in Kurve 3 war so die Nase am Hinterreifen.
Ganz am Anfang, ja. Ja.
Und dann war Lewis weg natürlich. Hat sich erstaunlicherweise gar nicht so brachial abgesetzt, wie man jetzt vielleicht schon gefürchtet hatte. Irgendwann hat sich so eingependelt, dass Lewis so 3 Sekunden ungefähr vor Kimi lag und Vettel hielt erstaunlich wenig mit. Eigentlich hat er selbst 3 bis zu 4 Sekunden dann teilweise Rückstand auch auf Kimi, also lag insgesamt so 7 Sekunden hinter Lewis und es sah eigentlich relativ sortiert aus nach einem relativ klaren Rennen, bis dann in Runde 18 Kimi Räikkönen oder Ferrari vielmehr Kimi Räikkönen an die Box beordert hat zum Undercut gegen Lewis. Und ja, damit versucht hat, den Vorteil eben, dass sie 2 Autos hatten, 2 Ferrari vorne und Lewis war alleine, Bottas ist ja ganz weit hinten losgefahren, zu nutzen, um Mercedes eben unter Druck zu setzen. Mercedes hat dann auch reagiert. 1 Runde später war Lewis an der Box. Ja, dann lag Vettel vorne. Und dass Vettel da vorne lag, hat dann ihm irgendwann sehr geholfen. Denn dann, auf einmal standen erst Kevin Magnussen, dann Romain Grosjean. Beide Haas kurios ausgeschieden. Bei beiden war ein Rad nicht richtig fest. Das führte dann eben erst zum virtuellen Safety Car und dann zum Safety Car. Aber schon das virtuelle Safety Car hat dann für die Rennentscheidung gesorgt. Für die Erklärung oder liefert die Erklärung dafür, wie dann Vettel letztlich gewinnen konnte und wie das genau passiert ist. Das erklärt euch jetzt der Christian.
Zu kompliziert für ihn offenbar. Nein, nein, ist tatsächlich eine eigene Wissenschaft. Also wir mussten uns da auch durch viele, viele Blätter wursteln. Glücklicherweise ist in der Formel 1 ja alles aufgezeichnet. Das heißt, wir haben von jeder einzelnen Runde die Rückstände jeden einzelnen Fahrers und von jedem einzelnen Fahrer die Rundenzeiten und so weiter. Das braucht man tatsächlich, um da ein bisschen durchzublicken. Ich glaube, am besten ist es, wenn man mit dem VSC anfängt, denn das ist eine eigene komplizierte Geschichte für sich. Und ich glaube, die User verstehen das noch nicht so hundertprozentig alle, wie das funktioniert. Man weiß ja, also man sagt so in der Umgangssprache, hinter dem VSC ist das Rennen eingefroren. Stimmt so nicht ganz genau. Also es ist ja allgemein bekannt, wenn Gefahr auf der Strecke ist, doppelt gelb geschwenkt wurde früher, das gibt es nicht mehr so. Da hat man aus der Bianchi-Geschichte gelernt, dann kommt das VSC und alle müssen langsam fahren. Es ist jetzt aber nicht so, dass da einfach eine Geschwindigkeit vorgegeben wird, also jetzt nicht so Code 60 oder so, wie man es in anderen Rennserien hat. Das ist ein bisschen komplizierter in der Formel 1. Dazu gibt es sogenannte Mini-Sektoren. Wir haben so eine Streckenkarte und da sind die eingezeichnet. Diese Mini-Sektoren, bei der 4 heißen sie offiziell Marshall-Sektoren. Auf jeder Strecke unterschiedlich. Die ist von solcher Marshall-Sektor geht von Light-Panel zu Light-Panel. Also diese Light-Panel sind oben angebracht, sind sozusagen die Flaggensymbole in LED-Form. Und in Australien gibt es davon eben 20 Stück. Heißt so, man kann sich es ausrechnen, 5,3 Kilometer durch 20, kommt man auf über 250, 300 Meter, irgendwie sowas. So viel zum Thema zu kompliziert. Aufs Rechnen war ich nicht eingestellt. Genau. Und für jeden dieser Marshall-Sektoren gibt es eine gewisse Zeit. Die berechnet sich aus den durchschnittlichen Rundenzeiten aus FP1 und FP2. Da schlägt man dann 45% auf und so hat man dann quasi ein Profil erstellt über die gesamte Rennstrecke, in dem man das Tempo einhalten muss. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass der Fahrer da stoppen muss und schauen, fahre ich jetzt genau die richtige Zeit oder fahre ich die falsche Zeit? Nein, das sagt ihm das Lenkrad, ob er sich positiv oder negativ von dieser Zeit befindet. Ist er zu schnell, ist er positiv und er muss mindestens, fährt er zu schnell, ist er negativ, also Minus, wie wenn ein Fahrer bei der Pole oder im Qualifying schnellere Zeit fährt als der andere, steht da Minus. Und er muss mindestens einmal in jedem Marshall-Sektor ins Plus kommen. Und das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Denn so kannst du, auch wenn das Rennen ja eigentlich eingefroren ist, beim VSC doch Zeit gewinnen oder verlieren. Denn je nachdem, wo du gerade bist, verlierst du mehr oder weniger Zeit, wenn das VSC ausgerufen wird. Jetzt haben wir uns das mal genau angeschaut. Lewis Hamilton war tatsächlich gerade so beim Rausbeschleunigen, hatte ungefähr 220 km/h drauf. Als das VSC kam, ist er direkt in die Eisen gestiegen und hat sie dann so auf 70, 75 km/h runtergebremst. Wohingegen Sebastian Vettel das Glück hatte, der war gerade in Richtung Turn 9 unterwegs, war er schon fast in der Bremsphase und dann kam das VSC und dann hat er sich da schön auscruisen lassen. Also hat er an dieser Stelle schon deutlich weniger Zeit verloren als Lewis Hamilton, was nicht unwesentlich ist. Dazu kommt noch eine weitere Geschichte, und zwar wer die Race Director Notes, sehr spannende Geschichte immer, aufmerksam anschaut, hat auch noch jedes Mal bei jedem Rennen sowas hier. Da stehen dann so Sachen drin wie Safety Car Linie 1, Safety Car Linie 2 und so weiter. Findet meistens nicht so viel Beachtung, ist auch in der Regel nicht besonders spannend. Aber bei VSC, Safety Car natürlich auch, wird es dann doch sehr, sehr spannend. Denn diese ganzen Delta-Zeiten, die da vorgegeben werden unter VSC, die gelten auf der Strecke, aber nicht in der Boxengasse. Da gilt weiterhin Speedlimiter und unmittelbar vor der Boxengasse und unmittelbar nach der Boxengasse. Was heißt unmittelbar? Das sind eben die sogenannten Safety-Car-Linien. Safety-Car-Linie 1, die befindet sich ja, in Australien, man kann sagen, direkt in der letzten Rechtskurve vor Start und Ziel. Ab da darf man dann wirklich Vollgas geben, bis hin zum Strich. Also da gibt es keine Delta-Zeiten und so weiter. Die einzige Bedingung, man muss, wenn man diese Safety-Car-Linie 1 überfährt, bei der Zeit im Plus sein. Das heißt, man muss an der Stelle gerade langsamer gewesen sein in diesem Marshall-Sektor. Ab dann darf man Vollgas geben bis zum Strich, dann Speedlimiter, einmal durch die Box fahren, Reifenwechsel wieder raus und dann darf man auch am Boxenausgang gleich wieder Vollgas reinsteigen und bis zur zweiten Safety-Car-Linie ist das Delta völlig egal. So, was haben wir dann gesehen? Vettel hat den Boxenstopp unter VSC absolviert. Ist natürlich ein Vorteil, weil die anderen auf der Strecke deutlich langsamer fahren als sonst im Rennen. Wenn ich dann natürlich mit 60 km/h oder 80 km/h durch die Boxengasse cruise, verliere ich nicht so viel Zeit.
Logisch.
Insofern das schon ein großer Vorteil für Sebastian Vettel. Dann hat er einmal mehr ausgenutzt, was er machen darf. Eben diese Safety-Car-Linie. Da ist Sepp ein richtiger Fuchs.
Einmal mehr ist ein guter Punkt. Das weiß, glaube ich, fast nur Vettel, dass man das da von allen Fahrern. Ich habe es bei keinem anderen gesehen. Vettel macht das immer. In China war es, glaube ich, auch mal. Ne?
Ich glaube, da war es mal ein Safety-Car, da hat er sogar überholt noch.
Ja, da hat er sogar noch überholt.
Selbst genau. Überholen darf man da noch.
Ja, das hat er echt raus. Also da ist er echt der absolute Mega-Fuchs der Formel 1. Also das ist.
Also auch mal Kompliment.
Hoch anerkennen, ja.
Der kennt sich da mit den Regeln aus, fuchst sich da rein. Ist nicht jeder Fahrer so firm damit. Also wenn man da mal zu fragt, die Fahrer, so ganz genau kennen die das Reglement meistens nicht. Die verlassen sich drauf, was sie hören. Naja, und diese verschiedenen Faktoren haben jetzt alle dazu geführt, dass Vettel vor Lewis Hamilton rausgekommen ist. Eigentlich hätte das gar nicht sein dürfen. Denn Hamilton hatte, ich glaube, 11,3 Sekunden. Genau. Rückstand zu dem Zeitpunkt, als Vettel in die Box ist und für einen Boxenstopp, wir haben es mal so überschlagen, braucht man 21 Sekunden Vorsprung, um da wieder vor dem anderen rauszukommen.
Unter normalen Bedingungen.
Ja. Jetzt fragt sich der ein oder andere, 10 Sekunden, das hört sich ganz schön viel an, so viel lag er gar nicht hinten. Tatsächlich hat Lewis, da er früher die Reifen gewechselt hat, schon früher dann frischere Softreifen drauf und hat da dann den Vorsprung vergrößern können. Also man hat eigentlich gesehen, das war die richtige Strategie von Mercedes. Und auch von Kimi Räikkönen, der wurde da nicht benachteiligt. Was
überhaupt
er,
nicht. Selbst ich so.
Wenn du das sogar so siehst. Also das heißt, eigentlich hat man alles richtig gemacht. Aber ist dann am Ende doch hinter Vettel rausgekommen. Alles richtig gemacht, stimmt aber dann wieder auch nicht so ganz. Denn eigentlich dann hätte nicht, Hamilton sogar schneller fahren können. Mercedes hat uns gesagt, sie haben das falsch berechnet. Sie waren selbst nicht darauf vorbereitet, dass er in diesem Moment wirklich hinter Vettel rauskommt. Sie haben auf den Bildschirm geschaut und haben sich gedacht, hä, was ist da los? Gerüchten zu folgen, soll Toto Wolff wieder den einen oder anderen Tisch dabei zerstört haben. Nein, mal wieder Spaß beiseite. Tatsächlich hat sich Mercedes verrechnet. Die haben natürlich auch so ein VSC und so ein Safety Car im Hinterkopf und haben gesagt, okay, unser aktueller Vorsprung, unser virtueller Vorsprung, also weil Lewis ja eigentlich auf Platz 2 war, der hätte gereicht und wir wären davor rausgekommen. Was war los? So ganz genau weiß man das bei Mercedes auch nicht. Hat die Strategie-Software da irgendeinen Berechnungsfehler gemacht oder hat man einfach falsche Daten in die Software reingefüttert? Denn so eine Simulation ist tatsächlich immer nur so gut wie die Annahmen, die ich davor mache.
Na klar.
Und deswegen, ja, ganz, ganz bittere Geschichte am Ende für Lewis Hamilton, denn ich habe Toto Wolff gefragt, hättet ihr denn den Speed gehabt, wenn ihr gewusst hättet, ihr hättet ein paar Sekunden mehr gebraucht, den Speed zu gehen? Und Toto hat gesagt, ja, also er geht stark davon aus. Natürlich hätte man dann die Reifen auch ein bisschen stärker beansprucht. Das war ja der Grund, wieso man nicht alles gezeigt hat in dieser Phase des Rennens. Ja, aber deswegen, eigentlich hat das in der Hand gehabt, der Lewis oder Mercedes, kann man besser sagen. Aber verrechnet und sehr, sehr viel Pech dazu. Jetzt fragt sich der ein oder andere, wieso kam überhaupt VSC und nicht gleich Safety Car, weil danach kam noch ein Safety Car und wäre das unterm Safety Car vielleicht auch so ausgegangen. Also hat da die Rennleitung vielleicht sogar so ein bisschen mitgespielt. Ich habe Charlie Whiting, den Renndirektor, gefragt, warum es denn jetzt überhaupt noch ein Safety Car gebraucht hat dann. Tatsächlich war es so, dass man eigentlich davon ausging, man kann den Haas wegschieben, aber das ging nicht so einfach.
Das hat sehr lange gedauert, ja.
Charlie wusste noch nicht ganz genau, ob das jetzt daran lag, weil der Reifen irgendwie sich verhakt hat oder ob noch ein Gang drinnen war. Auf jeden Fall ging das so nicht und man musste dann einen Abschleppwagen wirklich um die Strecke führen und deswegen musste dann noch der Safety Car kommen. Wäre es genauso ausgegangen, wären Safety Car sofort gekommen, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Also wir haben ja hier schon sehr viel Daten analysiert. Bei dem Safety Car sind die Regeln auch nochmal ein bisschen anders. Da gibt es dann auch wieder diese Delta-Zeiten.
Also es denken, glaube ich, viele, man darf bei Safety Car wirklich voll Karacho rumheizen. Das ist ja nicht der Fall.
Teilweise. Ja. Bis du zum zweiten Mal über die Safety Car Linie 1, glaube ich, gefahren bist, darfst du noch rumheizen, musst aber natürlich auch an der Gefahrenstelle langsamer sein und dann bis zum Einholen des Safety Cars gelten dann auch wieder gewisse Delta-Zeiten. Also es ist eine Wissenschaft für sich. Ich sage mal so, ich bin überfordert zu sagen, was jetzt genau passiert wäre, hätte sofort ein richtiges Safety Car gegeben, ob es genauso ausgegangen wäre. Extrem schwierig zu sagen. Das maße ich mir hier nicht an.
Ja, es ist echt die Nadel im Heuer auf. Und dann ist auch die Frage, kommt dann das richtige Safety Car zum exakt gleichen Zeitpunkt? Allein das schon wieder. Und,
ja. Am Ende natürlich bitter für Lewis Hamilton. Und man muss auch sagen, bitter für Kimi Räikkönen.
Ja, für Kimi natürlich genauso. Also normal wäre das Rennen, denke ich mal, ganz, ganz regulär einfach ausgegangen, wie es vorher aussah. Hamilton, Räikkönen, Vettel. Die Strategien unter normalen Bedingungen waren die besseren für sowohl Räikkönen als auch für Hamilton. Und Vettel hat in den ersten paar Runden nach deren Stops auf dem Ultrasoft noch ein bisschen schneller machen können, aber der Vorteil war auch ganz schnell weg. Dann irgendwann kam dann der Soft und dann war auch der zwei Stufen härtere Reifen dann doch schon der bessere. Und Vettel hat verloren weiter und wäre entsprechend ganz klar als Dritter auf die Strecke zurückgekommen und dass er da irgendeine Chance gehabt hätte anzugreifen und zu überholen. Wenn wir uns das ganze Rennen anschauen, glaube ich, dann kann man es als so gut wie ausgeschlossen bezeichnen.
Aber schon bitter, wenn man überlegt, dass sich Kimi, der ja nicht unbedingt als Qualifier bekannt ist, mit dem besseren Qualifying sein eigenes Grab geschaufelt hat. Das ist paradox, die Situation.
Kennt man irgendwie, glaube ich, aus vergangenem Jahr noch, ne? Monaco war irgendwie ähnlich.
Ja, ich glaube, Monaco war es ein bisschen
dieses anders. Dieses Mal war es schon noch heftiger.
Ich glaube, ich habe Ferrari so stärker nachgeholfen. In diesem Fall war es einfach Pech.
War es einfach, ja, genau.
Und insofern muss man aber auch sagen, du hast eingangs schon erwähnt, Valtteri Bottas, mit seinem Fehler im Qualifying hat er vielleicht Mercedes, ich bin mir sogar relativ sicher, hat er Mercedes den Sieg gekostet. Nicht nur sein eigenes Rennen damit torpediert, sondern ich meine, Mercedes hätte die Möglichkeiten gehabt. Mercedes hätte sicher mit einem Fahrer den anderen Ferrari-Piloten gecovert. Und dann hätte vielleicht Bottas gewonnen, wir wissen es nicht. Aber man kann ja auch davon ausgehen, dass der eine ähnliche Performance zumindest irgendwie noch in der Tasche gehabt hätte. Eine ähnliche.
Ja.
Und ja, insofern sehr, sehr spannendes Rennen, sehr, sehr viel zu analysieren. Wir hoffen, wir konnten euch das jetzt so zumindest näher bringen in unserem detaillierten Blick auf die ganzen Geschehnisse da vorne um Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen. Damit haben wir den ersten Teil unseres Rückblicks zum Australien Grand Prix abgeschlossen.
Im zweiten Teil unseres Australien Rückblicks beschäftigen wir uns dann jetzt mit dem Kräfteverhältnis an der Spitze. Mercedes, Ferrari und Red Bull meinen wir damit, die drei Top-Teams. Ja, rechnen ist bei uns immer schwer.
Ach, wie viel ist eigentlich 5,3 Kilometer eingeteilt in 20 Marshall-Sektoren?
Ich mach das jetzt nicht. bleiben wir lieber beim Thema. Mercedes, Ferrari, Red Bull. Also wer waren die Besten in Australien? Im Qualifying fangen wir einfach mal vorne an. Die Trainings, denke ich mal, lassen wir erstmal weg. Qualifying ist da, wo wirklich der Hammer fällt. Und da haben wir schon ja, einen sehr, sehr krassen Eindruck gesehen. Also,
Stichwort Hammer.
Der Hammer, das habe ich nicht umsonst gesagt. Volle Absicht. Ja, also überragende Zeit, überragende Runde von Hamilton, der da Lichtjahre vor der Konkurrenz war. Und dann kam wieder der, ja, das Zauberwort auf, der Party-Mode oder das neue Zauberwort. Ne? Früher hieß es ja einfach nur noch der Spezial-Super-Mega-Modus oder irgendwie. Jetzt heißt es mittlerweile Party-Modus, hat jetzt seinen ganz eigenen Begriff.
Da habe ich das angestellt übrigens in der Pressekonferenz. Ja. Also man muss dazu sagen, Lewis Hamilton hat es tatsächlich gesagt, dieses Wort Party-Mode. Er hat gesagt, er freut sich auf diesen Party nach den Testfahrten. Mhm. Die mag er immer nicht, das sagt er auch immer ganz, ganz offen, dass er Testfahrten nicht so geil findet. Und dann hat er gesagt, jetzt freut er sich auf diesen Party-Mode im Qualifying. So hat er es, glaube ich, gesagt. Jetzt fährt er auf Pole mit riesigem Abstand. Dann frage ich eigentlich den Sepp und nicht den Lewis. Mhm. Sag mal, großer Rückstand, enttäuschend oder glaubst du, das ist jetzt nur der Party-Mode von Lewis? Na ja, dann erzählt Sepp ein bisschen. Und ich dachte, und der Lewis hat schon so ein bisschen zu aufmerksam geschaut. Normalerweise hört er ja gar nicht zu und so, wenn wer anders erzählt, schaut dann lieber aufs Handy oder was auch immer. Dann ist Sepp fertig. Und dann kommt Lewis danach so. Ja, und ich kann dir übrigens, also schau mich dann an, ganz böse, so, ich kann dir übrigens versichern, wir haben keinen Party-Mode. Und dann sage ich, ja, aber du hast es doch gesagt. So, nein, 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 hat es bestritten, es gesagt zu haben. Dann kommt Sepp auch, dann mischt er sich ein, war dann richtig lustig. Turbulent sagt so, ja, aber was hast du dann in Q1 und Q2 gemacht und so? Hat sich richtig hochgeschaukelt. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, er wollte am Ende ihm nur das Lächeln aus dem Gesicht treiben. Und dann hat Sepp gekonnt und hat gesagt, naja, du feierst heute, Kimi und ich feiern morgen. Ist ja dann kurioserweise auch so eingetreten. Dann noch nette Randanekdote, hat Lewis gesagt, naja, Kimi feiert immer.
Ja, und die Reaktion darauf war noch besser, nämlich keine. Also
so ungefähr.
Ja, aber dann hat man immerhin auch mal in der Pressekonferenz Kimis Gesicht gesehen, nicht nur den Kappenschirm.
Nee, war auch mal interessant. Qualifying Performance. Ja. War schon beeindruckend.
Also ich glaube ja an diesen Party-Mode, um das mal so zu sagen. Aber ich glaube, der heißt nur zur Hälfte wirklich, hat ja was zu tun mit der Power-Unit und heißt Mercedes. Und zur anderen Hälfte heißt der für mich einfach Hamilton. Der ist einfach in der Lage, sensationelle Runden rauszuhauen, wenn es wirklich zählt, sich immer nochmal zu steigern, auch von Q2 auf Q3 nochmal. Und so gesehen zeichnet auch Lewis selbst zum großen Teil für diesen riesigen Vorsprung verantwortlich, dass er jetzt so groß ist und wir gewaltige Angst haben müssen, dass jetzt Mercedes jede Pole holt und wenn Bottas vorher keinen Mist macht, auch noch immer Zweiter ist, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt, weil Verstappen und Vettel, die ja eigentlich so als die besseren Qualifier in ihren Teams gesehen werden, haben beide ziemliche Fehler gemacht auf ihren Qualifying-Runden, also mit einer richtig sauberen Runde. Gut, die muss man dann halt auch fahren, kann man auch so sehen, aber wären sowohl Vettel als auch Verstappen noch einige Zehntel besser gewesen. Gerade Verstappen war da sehr ja, sehr ermutigt eigentlich, meinte, ja, der Red Bull, der geht schon gut. Und deshalb denke ich, dass jetzt so ein Monstervorsprung, dass man jetzt Mercedes da wirklich nur noch fürchten kann, dass es noch schlimmer ist irgendwie als in den vergangenen Jahren, das glaube ich auf keinen Fall.
Ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, es kamen wirklich die drei Faktoren zusammen. Einmal Party-Mode. Toto Wolff hat später übrigens noch, also da gab es noch mehr Verwirrung um dieses ganze Party-Mode, um das jetzt noch einmal abschließend zu erwähnen. Toto hat dann gesagt, ja, natürlich gibt es einen Qualifying-Modus, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis inzwischen, ja, weiß man das. Aber er hat gesagt, der kam von Q2 auf Q3. In der ersten Runde war der Abstand nur noch nicht so groß, weil man Lewis auch gewarnt hatte vor dieser Stelle, wo Bottas abgeflogen ist, Hydraulikflüssigkeit und so weiter. Lewis ist da langsam angegangen, deswegen dieser extreme Sprung von seiner ersten Zeit auf die zweite Zeit. Lewis hat dann nochmal mehr Verwirrung gestiftet am nächsten Tag und hat gesagt, ja, der Qualifying-Mode von Q2 und Q3 war identisch. Ja. Also ich glaube, wir bleiben mal dabei, das, was Toto gesagt hat. Von Q2 auf Q3 kann man aufdrehen. Aber das ist wirklich nur der eine Faktor. Der andere Faktor ist, wie du schon gesagt hast, die anderen haben Fehler gemacht. Und der dritte Faktor ist Lewis Hamilton. Ja. Muss man ganz klar so sagen. Absolut. Und ich glaube, das war dann auch der Grund, wieso Lewis diesen Party-Mode so angezweifelt hat oder so extrem nochmal rausgestellt hat, dass es den nicht gibt, weil er ein bisschen gefühlt hat, alle schieben seinen großen Vorsprung nur auf diesen Party-Mode und nehmen was von seiner Leistung.
Ganz genau, das denke ich auch.
Das dürfen wir aber nicht.
Na, auf keinen Fall. Aber ich denke auch, dass Lewis das ja sehr wichtig ist, dass er auch wirklich der Welt mitteilen kann, hier, ich bin hier der absolute King und bin der Qualifying-Gott schlechthin, was er auch ist. Es ist de facto so. aber er hatte auch durchaus eine Waffe in der Hand, die es ihm da um einiges leichter macht. Das meinte zum Beispiel auch Ricardo, der meinte ja auch relativ heftig, jeder Topfahrer würde so geniale Qualifyings fahren können, wenn er diesen Mercedes hätte. Weiß ich jetzt nicht, aber...
Also Vettel würde ich auf jeden Fall schon, aber zutrauen. Aber ich glaube, Hamilton würde man trotzdem nicht schlagen damit. Der ist im Qualifying.
Ist einfach nass.
Er hat mehr Pole Positions als Michael Schumacher. Das sagt, glaube ich, relativ viel.
Ja, wenn man mehr hat als Schumacher, dann kann das nur gut sein.
Aber bei den Siegen, und dann wird es schon wieder zum nächsten Thema, Rennperformance.
Ja, Rennperformance sah eigentlich, finde ich, relativ eng aus, weil eben gerade in der Anfangsphase wirklich dann doch die Ferrari ganz gut dran geblieben sind am Mercedes. Also Hamilton konnte sich jetzt nicht ultimativ absetzen. Andererseits, so wie früher das gemacht wurde, ist es ja in der Gegenwart sowieso nicht mehr, dass man da sich 20 Sekunden Vorsprung rausfährt, was vielleicht mal schlau wäre, wenn so ein VSC kommt. Aber das passiert einfach nicht mehr. Also man kann nie ganz sicher sein, ob jetzt vielleicht Mercedes nicht schon in der dritten Runde sagt, na, wir schonen schon mal ein bisschen, weil wir müssen ja auch mit unseren drei Motoren 21 Rennen bestreiten. Das ist immer so ein bisschen das Rätsel. Was mich aber Mercedes wieder stark sehen lässt, sind solche Punkte wie nach Lewis Fehler in der zweiten Rennhälfte, als er einmal in, was war das, Kurve, haben wir die Grafik hier?
Das müsste...
Kurve 9 war es, genau. Als er da mal so leicht über dem Körper raus war, da wo Sainz komplett raus ist, auch ins Kies, und da so 3-4 Sekunden verloren hat mal auf Vettel dann, als er ihn verfolgt hatte. Und dann war er innerhalb von 2 Runden wieder direkt dran. Und der Ferrari konnte sich vorne nicht absetzen. Und das war jetzt beispielsweise im Vorjahr ja noch anders. Da konnte Vettel sich absetzen vom Mercedes, als er mal vorne war. Das war jetzt nicht mehr so der Fall.
Tatsächlich muss man auch sagen, die Aussage von Toto sagt schon relativ viel. Als ich ihn gefragt habe, hättet ihr das in der eigenen, hättet ihr das noch in der Tasche gehabt? Er hat gesagt, ja. Also ich glaube, da sind wir ein bisschen ernüchtert jetzt, fast was die Rennperformance angeht. Also ich persönlich schon. Also ich glaube, der Mercedes war
Weltenüberlegen. Ich habe aber noch Hoffnung, weil ich habe schon mal, glaube ich, gesagt, dass der Ferrari natürlich auch über den Winter einfach mehr das Konzept gewechselt hat als der Mercedes. Und da ist auch noch mehr zu erwarten, glaube ich. Die können noch mehr verstehen, die können noch mehr aufholen, da steckt noch mehr Potenzial drin. Das Gleiche, glaube ich, auch bei Red Bull, die aber sowieso ein relativ chaotisches Wochenende hatten. Da ging sehr viel schief, auch andere Dinge noch mit Ricciardo im Training, der sowieso nicht vorne dabei war. Verstappen gedreht und total übermotiviert am Anfang hinter Magnussen. Und da geht auch noch mehr. Und da gab es ja auch entsprechende Aussagen.
Ja, ich habe mit dem Doktor nach dem Rennen ganz kurz gesprochen, war schon auf dem Weg Richtung Flughafen. Die haben da ein bisschen bessere Flugverbindungen als wir. Der Doktor hat gesagt, und das hat mich sehr überrascht, ich habe das aufgenommen im Diktiergerät und habe dann den Artikel geschrieben und ich mir gedacht, hat er wirklich gesagt, wir waren bei Weitem die Schnellsten? Da habe ich extra noch 2-3 Mal angehört. Er hat gesagt, wir waren bei Weitem die Schnellsten, wenn wir freie Fahrt hatten. Also die Performance vom Red Bull im Rennen war tatsächlich stark, muss man sagen. Weil einfach der Qualify-Modus, den Red Bull am wenigsten von all den Top-Teams hat, da keine so große Rolle spielt. Aber auch wenn der Red Bull vielleicht am schnellsten aussah, bei Weitem am schnellsten,
bei Weitem.
Nochmal aufzugreifen, hätte der Mercedes ernst gemacht, glaube ich, hätte es dann auch wieder anders ausgeschaut. Also das macht mir schon echt Angst aktuell. Ja. Also ich habe ein gutes Gefühl, weil ich sehe, von Anfang an ist jetzt Red Bull mit dabei, was sie im letzten Jahr nicht waren. Die waren dann zuerst am Ende mit dabei. Das schlechte Gefühl macht mir halt tatsächlich, also die Mercedes-Performance, dass die noch bei Weitem nicht alles gezeigt haben. Und wenn es schlecht läuft, nehmen sich dann Ferrari und Red Bull gegenseitig die Punkte so ein bisschen weg und wir haben eine relativ frühe Entscheidung. Ich hoffe, dass ich damit falsch liege. Ich meine, das ist jetzt schlechte. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Ja, jetzt sind wir hier in Melbourne, dann sagen alle, die Bedingungen, Stadtkurs und so weiter. Dann sind wir in Bahrain, dann sagen, Nachtrennen. Und dann sind wir in China, dann haben wir wieder 5 Grad Smog. Und alle sagen, nicht repräsentativ. Dann kommen alle mit ihren Updates.
Wir müssen wieder bis Barcelona warten.
Da kommen aber alle mit Updates, bis die verstanden wurden und so weiter. Also ein Kräfteverhältnis haben wir in Abu Dhabi.
Schumacher wird dann schon längst Weltmeister.
Ja, und in Abu Dhabi haben wir dann unser Kräfteverhältnis, unser aussagekräftiges.
Schätzungsweise. Weiter geht's mit Teil 3 Australien-Rückblick. Wir bleiben beim Kräfteverhältnis, gehen aber ein bisschen weiter nach hinten im Feld.
Ein bisschen, du bist gut.
Ja, die Lücke ist schon groß zwischen denen, okay. Aber wir schauen uns jetzt dann, dafür ist es da dann, denke ich, sehr eng, was dann nach dieser Sekunde kommt. Denn es war auf keinen Fall so, wie schon manche für Hülkenberg gehofft hatten vor allem, zumindest unter den deutschsprachigen Fans natürlich, dass Renault die klare Nummer 4 ist. Das hat sich in Australien so nicht erwiesen. Da hat sich mehr der Geheimtipp der Testfahrten richtig stark gezeigt, nämlich Haas, die sowohl im Qualifying als auch im Rennen bis zu ihrem großen, groß tränenreichen Debakel sowohl Renault als auch McLaren wirklich den Schneid abgekauft haben. Im Qualifying 2 bis 3 Zehntel waren die schneller, sowohl Grosjean als auch Magnussen.
Ja, Moment. Ich habe ja leider eine Flasche Wein bei dieser Wette verloren. Ich habe gegen Haas gewettet als vierte Kraft im Qualifying. Ich bin immer noch, ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht mal genau angeschaut, aber wenn ich richtige Erinnerung habe, hätte Sainz seine Zeit aus Q2 replizieren können im Q3, dann wäre er vor den Haas gelandet und ich hätte einen Kasten Bier mehr und nicht eine Flasche Wein weniger. Also,
ich bin. Was wäre wenigstens spanischer Wein?
Muss ich noch organisieren, aber.
Okay.
Bin ich immer noch sauer deswegen. Also
ja gut, aber potenziell ist potenziell. Das ist,
ja.
Wenn man einen Fehler macht und es nicht zusammenbekommt, der bekommt es nicht zusammen. Also kannst ja auch genauso sagen, dass der Magnussen und der Grosjean ihre Runden nicht ideal erwischt haben. Also die hätten vielleicht auch noch mehr gekonnt, wer weiß.
Ach, mehr ist das.
De facto waren sie vorne.
Ja, naja, das okay, gut. Nein, akzeptiert.
Ja, also sie waren schon stark. Also Haas hat wirklich so einige sehr erstaunt, dass das wirklich bestätigt wurde. Auch vorher in den Trainings waren sie immer mit dabei. Also es war jetzt echt nicht nur Glück, dass sie irgendwie so weit vorne standen.
Böse Zungen würden sagen, es war nicht nur Glück, es war auch Ferrari.
Ja, genau. Also es war absolutes Können der Truppe aus Maranello, genau.
Böse Zungen behaupten ja, der 2017er Ferrari ist der 2018er Haas und der 2017er Ferrari hat ja hier in Melbourne gewonnen. Also
ganz genau.
Das ist ein anderes Thema für sich, ein großes Thema, das wir noch genauer analysieren werden, aber... Ja, McLaren war eigentlich dann die Enttäuschung, oder? Also du hast jetzt Haas, Renault schon so ein bisschen in den Topf geworfen. McLaren war eigentlich nicht in dem Topf dabei, wenn man ehrlich ist.
Ja, es ist McLaren, finde ich jetzt schwierig, ob man das Enttäuschung nennen will, weil die Testfahrten liefen eben wirklich nicht toll. So gesehen war es dann keine große Enttäuschung, wo sie am Ende waren. Dann war es, das Qualifying war dann immer noch eine Enttäuschung, beide nicht im Q3 und dann immerhin noch von Platz 10 gestartet durch die Strafversetzung von Bottas. Ja, im Rennen lief es dann so ein bisschen besser, aber Alonso war auch eigentlich ganz angetan, hat aber auch durchaus zugegeben, dass sie da viel Glück gehabt haben, weil eben die beiden Haas auch ausgefallen sind, weil Sainz sich kampflos ergeben hat, weil er mit seinen, naja, kuriosen Magenproblemen da im Kiesbett einmal sich ins Kiesbett verabschiedet hat. Und auch, dass Virtual Safety Car jetzt auch nicht unbedingt der größte Feind gewesen sein soll von McLaren. Also da hat Alonso schon ziemlich profitieren können. Und auch Verstappen keinen guten Tag erwischt hatte. Das kommt auch noch dazu. Und dann so den fabulösen 5. Platz eingefahren hat, was tatsächlich für Alonso im Moment ja schon fabulös ist. Hat er in den letzten 3 Jahren auch nur geschafft. Da ging es auch nicht weiter vor.
Ich glaube, irgendwie jetzt schon 40% der Gesamtpunktzahl vom letzten Jahr.
Genau, erreicht. Die beiden McLaren zusammen. Ja, ja, und auch Stoffel war ob absolut so im Qualifying, war glaube ich so ein gute Zehntel oder knapp 2 hinter Fernando. Also hat dieses Jahr auch einen besseren Start mal erwischt, was ja im vergangenen Jahr ist, so bei ihm persönlich auch gesehen, die Performance erst gegen Ende des Jahres kam. Also auch geschlossen, so gesehen dann stärker McLaren. Für Stoffel hat es dann nicht so weit vorgereicht, aber immer noch Punkte eingefahren. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt so einfach mal palen müsste, würde ich jetzt McLaren von den dreien aktuell noch am schlechtesten einschätzen, auch wenn McLaren das schon relativ kurzfristig ganz anders sieht und schon Red Bull jetzt ins Visier nehmen.
Aber du hast schon ein richtiges Stichwort gesagt, noch.
Noch.
Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt bei diesem Kräfteverhältnis hinter den Top 3. Haas hat im letzten Jahr auch relativ stark angefangen. Und da sagen ja die Konkurrenten schon, naja, der Ferrari von 2017 wird ja nicht mehr weiterentwickelt. Also geht vielleicht beim Haas auch nicht mehr ganz so viel. Ich glaube auch, dass sich der Haas dauerhaft nicht mit Renault und McLaren messen kann. Vor allem McLaren, die haben schon auch Updates größere angekündigt. Ich glaube insgesamt, die können schon noch ein bisschen Autos bauen dort in Woking.
Ein bisschen.
Eric Bouyer hat mir auch versichert, weil das ist ja das Lustige, das Kuriose, die sind immer noch langsamste auf der Geraden, also auch ohne Honda-Motor.
Das ist schon erstaunlich.
Eric Bouyer hat mir versichert, ja, unsere Updates, die bringen dann nicht nur noch mehr Abtrieb, sondern machen das Auto auch effizienter. Das allerdings...
Ja, das wäre fast das Wichtigste eigentlich für McLaren, wenn man sich das anschaut. Dann. Ja.
Die bräuchten tatsächlich mal ein bisschen effizienteres Auto, was die Aerodynamik angeht. Aber ich glaube, das wird sich da hinten noch ein bisschen verschieben. Renault vielleicht so ein bisschen in der Mitte bleiben. Da Mercedes, der McLaren ein bisschen noch besser und der Haas vielleicht ein bisschen abfallend. Also das ist jetzt meine
Schnellprognose. Ja, wäre ich auch bei dir, denke ich. Also man hat es ja auch schon 2017 gesehen, dass Renault auch im Saisonverlauf ordentlich nachlegen konnte. Und die haben halt nun mal einfach die ganze Power des Automobilherstellers dahinter sich sind ein Werksteam. Da muss man auch einfach mehr erwarten können. Und dieses noch, genau, würde ich jetzt dann auch, wie ich selbst dir gesagt habe, nochmal unterschreiben.
Du stimmst dir selbst also zu.
Absolut.
Das genau. ist stark. Ja, ja, ob, ja. Ob uns die User zustimmen, ist natürlich eine andere spannende Frage. Denn wir haben zum ersten Mal jetzt seit längerer Zeit jetzt wieder ein Fahrer-Ranking aufgestellt. Das haben wir die letzten Jahre ein bisschen vernachlässigt, leider muss man sagen. Jetzt haben wir wieder ein Fahrer-Ranking nach dem Grand Prix aufgestellt. Kompliziertes Verfahren, wie das insgesamt funktioniert hat. Aber bin ich gespannt, ob die User damit d'accord gehen.
Und so funktioniert unser motorsportmagazin.com Fahrer-Ranking. Nach jedem Grand Prix bewerten wir die Leistungen aller 20 Formel-1-Fahrer. Gleichzeitig stimmen auch unsere Leser auf www.motorsport-magazin.com über ihre Favoriten ab. Das Rennen gewann Lewis Hamilton in Melbourne nicht, aber in unserem Fahrer-Ranking landete der amtierende Weltmeister dennoch auf Platz 1. Zwei unserer drei Redakteure sahen ihn auf Platz 1, einer auf Platz 2. In der User-Wertung gewann Sebastian Vettel. Hier wurde Hamilton nur Dritter, aber im Durchschnitt reichte es dennoch zum Gesamtsieg vor Vettel und Kimi Räikkönen. Und wie sieht dein Fahrer-Ranking nach Melbourne aus? Schreibe uns deine Top 10 in die Kommentare.
Ja, für mich die positive oder größte Überraschung vom Australien Grand Prix ganz klar Haas und diesmal in Form von Kevin Magnussen. Der hat gezeigt, er kann nicht nur dreckig, er kann auch schnell. War schneller als Grosjean im Qualifying, hat im Rennen in der ersten Kurve eine der besten Aktionen gezeigt, hat nicht irgendwen überholt, nämlich Max Verstappen. Der Ausfall schade, aber Top-Leistung von Kevin Magnussen. Auf der anderen Seite die negative Überraschung, wenn man so will, für mich auch Max Verstappen im Qualifying super gefahren, im Rennen total neben der Spur. Da kam so ein bisschen wieder der alte Max Verstappen raus, konnte sich dann nicht so richtig beherrschen auf der Jagd nach Magnussen. Team sagt, das Auto war schon vorher kaputt, der Unterboden, die Bartsports, der Dreher kam, glaube ich, doch eher davon, dass er ein bisschen sich da nicht zusammennehmen konnte.
Für mich gibt es in diesem Rennen zwei Härtefälle. Härtefall Nummer 1, positiver Seite, Kimi Räikkönen. Da hätte man eigentlich fast nicht mehr mit gerechnet, dass der so eine Performance raushauen kann. Und wenn man ehrlich ist, hätte er den Sieg mehr verdient als Vettel, denn er hatte einfach nur Pech, hat Qualifying-Duell gewonnen, war auch im Rennen gut unterwegs. Deswegen für mich Kimi Räikkönen vor Sebastian Vettel, aber nicht ganz so gut wie Lewis Hamilton. Auf der anderen Seite, sage ich, mein anderer Härtefall ist Valtteri Bottas, denn der hat mit seinem Fehler im Qualifying nicht nur sein eigenes Rennen zerstört, sondern auch noch Lewis Hamilton den Sieg gekostet, weil Mercedes einfach keine taktischen Möglichkeiten hatte.
Mein positiver Härtefall in Melbourne wäre eigentlich Kimi Räikkönen gewesen, aber da Christian ja schon mal die Erleuchtung dieses Mal endlich mal hatte und den Kimi genommen hat, muss ich einen anderen nehmen. Da nehme ich von Chef McLaren, Kaugummi-Kauer, oft den sogenannten Fernando. Ja, Alonso hat im Qualifying schon prophezeit, also sie werden Big Points einfahren. Da haben viele gedacht, ja, da fabuliert er sich aber ordentlich was zusammen. Hat er da nicht, ist tatsächlich Fünfter geworden. Richtig starke Leistung im Rennen abgeliefert, hat zwar ein paar Positionen geschenkt bekommen, aber trotzdem das beste Ergebnis in seiner zweiten McLaren-Zeit. Absolut top. Auf der anderen Seite Esteban Ocon, mein Lowlight, mein negativer Härtefall. Der war im Qualifying ganze 8 Zehntel hinter Checo Perez, war sogar 5 Zehntel hinter Lance Stroll im Williams. Und im Rennen fehlten auch 13 Sekunden auf Perez und das erst nach der Safety-Car-Phase. Also da muss noch deutlich mehr kommen, wenn der sich fürs Mercedes-Cockpit empfehlen will. Jetzt geht es darum, ja, was uns so sonst noch aufgefallen ist, neben Kräfteverhältnissen und verrückten Strategien. Und wenn ich so an auffallend denke, ein sehr auffälliger Typ hier gerade neben mir, oder?
Habe ich richtig hübsch für dich gemacht, ne?
Ja, ein Traum. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben das große Privileg tatsächlich, richtig direkt an die Strecke gehen zu dürfen, hinter die Marshalls sozusagen. Da müssen wir uns als schreibende Journalisten immer so ein Fototabat holen, dürfen uns dann direkt an die Strecke stellen. Das habe ich gemacht, mache ich ab und zu. Geht sich zeitlich leider nicht bei jedem Rennen aus. Saisonauftakt habe ich natürlich gesagt, ich will die neuen Autos an der Strecke sehen. Ich muss erstmal dazu sagen, unfassbar. Also wie die Geschwindigkeit darüber kommt, das war, mir war fast ein bisschen schlecht. Also ich habe dann so Turn 11, 12 diese Highspeed-Passage da genauer angeschaut und da fetzen die Autos so vorbei. Das ist irre. Das ist echt schade, dass die Geschwindigkeit im Fernsehen nicht so rüberkommt und dass die Fans natürlich nicht ganz so nah ran dürfen wie wir. Also das ist schon, das würde ich gerne jedem Zuschauer daheim einfach mal, ja, irgendwie ins Gehirn schmettern, wie das da abgeht, wie diese Kräfte da walten, welche Brutalität da tatsächlich in diesen Autos vorgeht. Auch, und die sind auch nicht so leise, wie man vermuten mag. Also das ist schon eine beeindruckende Sache, aber weshalb ich das jetzt anhabe und jetzt so erzähle, ich habe mich dann auch unter das Volk gemischt und habe mir mal die Meinungen zu Halo angehört, weil bei uns die Kritik, wir brauchen nur unter die Videos immer schauen, ist doch sehr, sehr groß. Und das hat mich richtig überrascht, dass die Fans an der Strecke, ich meine, die Formel 1 wird für die Fans gemacht und an der Strecke hat man natürlich die Hardcore-Fans, aber das sind die Fans, die die Formel 1 lieben. Und da dachte ich, sind eher so die sagen, boah, Halo, hör mir mal auf. vor allem für diese Hardcore-Fans habe ich versucht zu fragen, was da los ist, aber nee. Also, du hast die Reaktion auch gesehen, du hast das Video gesehen. Ja. War schon überraschend, oder?
Ja, die Australier waren fast schon begeistert von Halo, kann man sagen. Also, gestört hat es die irgendwie nicht. Die waren da total lockerflockig drauf. So, oh, lass mal machen, ist egal. Und hat mich auch total überrascht. Also, egal, wen du gefragt hast, du meintest ja auch, du hast nicht irgendwie nur die positiven Stimmen. Warum sollten wir es tun? Ne? Also, klar. Scheinbar ist die Kulturfrage da irgendwie
tatsächlich so anders. War das auch, ich habe das mit Kollegen besprochen, die haben dann gesagt, ja, du hast bestimmt wieder die und die gefragt und so weiter. Nein, habe ich nicht. Und es war auch ein Brite dabei. Oh. Also das heißt, der Brite, der nur für die Formel 1 aus Großbritannien nach Australien gekommen ist und auch der sagt, okay, der ist Williams-Fan, vielleicht kann man da schon... Okay. Naja, war auch nicht so begeistert von seinem Team und von den Sachen, die da aktuell vorgehen. Aber auch der... fand es kein Problem. Also er sagt, die Autos, wenn man ehrlich ist, die Autos fahren so schnell da an einem vorbei. Da habe ich davor auch den Helm nicht richtig gut gesehen, seitdem die so hoch einzementiert sind mit dem Side-Impact-Sachen. Also kein großes Ding für die Australier und für die Briten.
Ja. Ich finde es halt, das Thema einfach vor Ort, okay, von außen finde ich es auch noch okay. Was mich halt sehr gestört, jetzt hat man wirklich oft die Onboard-Aufnahmen gesehen. Und da, finde ich, sieht es schon... überhaupt nicht mehr schön aus. Also da dieses Ding da immer herumhängen zu haben, man sieht ja kaum noch irgendwie, was der Fahrer macht. Das ist irgendwie so, das hat einfach keinen, dass der halbe Bildschirm schwarz ist von diesem Teil.
Also ich hoffe auch ehrlich gesagt, das ist ein Thema, dass die Formel 1 jetzt mal zeigt, dass sie irgendwann mal wieder schnell reagieren kann. Also da braucht man nicht drüber diskutieren, das sieht scheiße aus. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Man ist ein bisschen eingeschränkt vom Reglement her, weil da Kamerapositionen festgeschrieben sind, muss man leider sagen. Aber da erwarte ich jetzt von der Formel 1, dass sie sich alle zusammenraufen und sagen, Leute, das ist scheiße. Eine Onboard-Kamera soll Speed vermitteln, die soll alles machen, nur nicht so einen Bügel da zeigen. Dass ich dann sage, ich versuche irgendwas auf dem Helm drauf zu kriegen, auch wenn das wahrscheinlich mit Sicherheit nicht so ganz einfach ist. Oder eine Visor-Cam oder so, Indycar schafft es auch. Also bitte Formel 1 da mal zeigen, dass man doch noch schneller reagieren kann.
Absolut, ja, die Formel 1 reagieren kann sie sowieso. Viel getan wird nicht nur da, auch positive Dinge oder Dinge, die, ja gut, vielleicht dann andere nicht. Ja,
war es denn tatsächlich so positiv jetzt am Ende? Stream,
ja, darauf wollte ich gerade kommen.
Ja, ich dachte es mir nämlich.
Genau, ja, ich sehe auch hier gerade schon dein Logo. Hier ist ja mal das aktuelle. Das war nämlich auch noch so ein kleiner Faktor, der noch nicht funktioniert hat. Das ist mir noch aufgefallen. In den Boards, die Top 3 Boards unten, ne, die waren noch die alten Logos drauf. Haben sie noch nicht so ganz hinbekommen. Und ja, einmal das haben sie noch nicht aktualisiert bekommen. Und wie du sagst, der Stream, der wurde uns ja versprochen, dieses F1 TV Pro, sollte eigentlich kommen in Australien. Ja, und dann ein paar Tage vorher kursierte auf einmal ein ominöser Link über ein paar Websites, wo man das angeblich schon buchen konnte, sich da schon ein Abo sichern konnte. Hat auch schon angeblich irgendwelche Preise gesehen, oder man hat Preise gesehen. Komischerweise, ich habe mir das auch mal angeschaut, diese Website führte aber irgendwie verlinkte auch auf die Formel 1. Aber das war dann irgendwie so eine Beta-Seite, irgendwie so eine Background-Seite, also noch gar keine live geschaltete Website. Auf der offiziellen Formula One Con hat man auch noch nicht gesehen, dass dieser Stream da irgendwo beworben wurde, irgendwie verlinkt war. Da habe ich direkt gedacht, stimmt das jetzt so alles? Erstmal gedacht, abzuwarten. Und irgendwann hat dann Liberty Media mal auf eine Anfrage von uns dann ja auch reagiert und hat dann tatsächlich klargestellt, dass jetzt in Melbourne erstmal noch nur ein Beta-Test erfolgen wird. Also der ganze tolle Livestream kam dann leider doch noch nicht. Und es gab dann eben keine Alternative zum Programm von RTL und NTV, was dann am Ende, zumindest wenn man jetzt nur darauf achtet, dass man möglichst alles sehen kann, auch live,
nicht so schlimm war. Hast du überhaupt alles nachvollziehen können dann mit Werbung und so weiter?
Ja, das ist immer das Problem dann. Ne? Also es ist de facto so. Also wenn ich wirklich alles sehen will, das war nicht möglich. Ne? Also du hast immer Werbung, du kommst, klar liefert RTL dann die Highlights nach in der Zeit, wo was passiert ist. Aber gut, man überträgt dann natürlich lieber die Safety-Car-Phasen als die Action. So bitter es manchmal kommt, einfach Pech. Naja, aber letztlich kriegt man dann schon noch irgendwie die Zusammenfassung zu sehen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe beispielsweise die Ausfälle von Sirotkin und Eriksen, da habe ich nicht viel von mitbekommen. Ist jetzt sicherlich nicht das wichtigste Renngeschehen gewesen.
Ja,
aber
das ist ja das Problem. Für 99% aller Formel-1-Zuschauer ist das ja völlig okay und alles. Aber eben für die Freaks.
Für die Freaks ist es bitter gewesen.
Für euch da, die ihr uns sogar anhört. Die wollen natürlich schon werbeunterbrechungsfreie Übertragung sehen. Und,
ja, gut.
Das konnten sie in der Vergangenheit mit Sky und jetzt halt eben nicht mehr.
Noch nicht. Also ich bin noch guter Hoffnung, dass wir das jetzt hoffentlich für Bahrain dann wirklich auf den Weg bekommen, dass das Angebot dann läuft. Steht jetzt noch aus, wie der Beta-Test denn funktioniert hat. Er soll, wie wurde das beschrieben, mit einem Dutzend oder ein paar Dutzend Zuschauern getestet werden. Ich frage mich, wie man da den Traffic auf der Website mit ein paar Dutzend weltweit hinkriegen will, das wirklich nachzuvollziehen. Okay, aber hoffen wir, dass es kommt, weil das war jetzt nicht, die Fans waren auch, wir haben es ja gelesen, nicht so angetan davon, dass es nicht da war. Und das Gute ist halt wirklich nur, dass das dann doch RTL mit NTV noch hochgefahren hat und dann zumindest die ersten beiden Trainings komplett, abgesehen halt von den Werbepausen, aber live gezeigt hat, nicht nur 5 Minuten Highlights. Einzige, was man wirklich so gut wie gar nicht gesehen hat, war dann das dritte Training, aber da hat es geregnet, da haben wir noch Glück gehabt, dass da eben viel los war.
Und in der App kann man eh alles anschauen.
Genau, da verpasst man dann gar nichts, also das Wichtigste kriegst du da auf jeden Fall mit.
Eine andere Neuerung, sehr negativ aufgefallen, Grid Kids.
Ja.
Also, ich meine, tatsächlich muss ich sagen, ich vermisse das schon ein bisschen in der Startaufstellung jetzt. Den schönen Anblick der hübschen Damen und die Grid Kids. Also abgesehen davon, dass ich diesen Anblick vermisse, der Anblick der Grid Kids hat mich jetzt nicht irgendwie euphorisch gestimmt, dass ich gesagt habe, oh cool, da wird ein Kind ein Lebenstraum erfüllt, das ist geil. Nee, es gab zwei verschiedene Grid Kids. Es gab einmal die weißen Rennoveralls anhatten, genau. Und da vorne die Fahnen hielten. Ja. Aber das sind ja keine Grid Kids meiner Meinung nach. Die Grid Kids, die stehen ja eher am Auto. Und die hatten so ganz billige grüne T-Shirts an, so gerade von der, wie so eine Schulmannschaft von der Videothek gesponsert, gerade noch das Logo irgendwie so drauf gemacht. Die standen dann auch teilnahmslos daneben. Genau. Erst als die Autos dann mit den Fahrern richtig kamen, haben sie sich mal hingestellt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass den Kindern da gerade ein Lebenstraum erfüllt wurde. Also das ist mir sehr negativ aufgefallen. Ja. Noch negativer ist eigentlich nur Sebastian Vettels Frisur aufgefallen.
Oh ja, der Metzger-Cut. Ja.
Lustige Randgeschichte noch. Davide Balsecchi. Von uns allen geliebter ehemalige GP2-Fahrer, sehr erfolgreich übrigens auch, der ja oftmals die Interviews auch macht, sehr euphorisch, hat er auch eine neue Frisur. Habe ich gesagt so, ich war mir nicht ganz sicher, ich schaue ja nicht als erstes auf die Frisur von irgendwelchen Leuten. Und dann sage ich so, sag mal, hast du eine neue Frisur? Sagt er, ja, habe ich mir kostenlos da draußen im Fan-Ding machen lassen. Und dann habe ich gesagt, laber. Treffe ich ihn am nächsten Tag nochmal, dann unterhalten wir uns ein bisschen ausführlich über verschiedene Sachen. Dann sind wir irgendwie nochmal auf die Frisur zu sprechen gekommen. Und dann hat er das nochmal gesagt, ich so, ja, im Ernst jetzt? Dann hat er mir erzählt, ja, draußen in der Fanzone kann man sich irgendwie kostenlos die Haare schneiden lassen. Oh. Und das haben die scheinbar als Special für Sky Italia gemacht, haben das irgendwie gezeigt. Ich hätte Vettel ja da auch ganz gerne hingeschickt, um ehrlich zu sein.
Nochmal nachschneiden.
Ja, ich meine, der Balsecchi hat keinen Euro bezahlt und schaut deutlich besser aus als der Vettel. Also ich vermute, der Vettel hat schon ein paar Dollar bezahlt oder Euro oder was auch, oder Schweizer Franken oder was auch immer.
Ja, so sah es nicht aus, wirklich nicht. Also, gut, im Laufe des Wochenendes hat man dann schon leichte Verbesserungen gesehen, dass wir ein bisschen nachgewachsen ist. Also ich fand, am Sonntag sah auf dem Podium schon besser aus als am Donnerstag die ersten Bilder. Ja, doch. Aber naja, gut.
Schauen wir mal, was einfach rein aufkommt.
Ja.
Insofern. Kopftuch. Nein. Bahrain, nächster Grand Prix. Wir sind natürlich gespannt, wie sich das Kräfteverhältnis und alles entwickeln wird. Nicht nur, wie Vettels Frisur da ausschauen wird. Ich glaube, da kann er in der Zeit nicht ganz so viel machen. Vielleicht kann er das nochmal blondieren lassen.
Ich fürchte schon, dass wir da irgendwann Technik-Checks machen müssen.
Vielleicht geht er blond drüber noch einmal oder so. Hat er auch schon mal gemacht, der Heino Vettel. Wir freuen uns natürlich riesig. Sind immer noch heiß wie Frittenfett. Gerade mal Auftakt getan. Ganz wichtig, bei uns verpasst ihr natürlich wieder gar nichts. Egal, ob der Stream jetzt funktioniert oder nicht. Nagelneue App, könnt ihr auch immer den Ticker verfolgen, den Tagesticker direkt aus dem Fahrerlager. Funktioniert jetzt alles wunderbar. Es gibt auch einen Aktualisierungsbutton und alles, was ihr wollt. Also unbedingt reinklicken.
Wie siehst du das Kräfteverhältnis in der Formel 1? Sag uns deine Meinung in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.